Lasst uns als Vorbereitung auf die Predigt Epheser 4, 1 bis 16 lesen. Epheser 4, ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Jedem Einzelnen von euch aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist aufgestiegen zur Hölle, hat Gefangene hinweggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir hören die Predigt heute Morgen aus 1. Korinther Kapitel 1. Und das wollen wir jetzt auch noch einmal lesen, die Verse 10 bis 17. 1. Korinther 1, ab Vers 10, wir hören Gottes lebendiges Wort. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in der Geschichte der Kirche ging es nicht immer friedlich zu. Ja, auch unter Christen gab es immer wieder Spaltungen und Parteiungen. Wir lesen hier von dem bekannten Beispiel in der Gemeinde in Korinth. Aber auch die Reformation wäre so ein Beispiel. Die evangelische Bewegung entsteht. Schon bald ist die katholische Kirche nicht mehr die einzige. Es entstehen protestantische Kirchen. Wir finden Spaltungen aber auch immer wieder in einzelnen Gemeinden. Wir müssen nur ein paar Jahre zurückdenken an die Corona-Zeit. Ja, nicht nur das Land, nicht nur die Politik war gespalten, auch viele Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt waren gespalten. Es gab die einen Gemeinden, die Gottesdienste gefeiert haben und dem Staat gehorcht haben, und dann gab es die, die keine Gottesdienste gefeiert haben. Und egal, wie sich die Gemeinde entschieden hat, die Entscheidung fiel wohl keinem einfach, der verantwortlich war. Und ein großes Problem, das durch diese Zeit entstanden ist, das sind vor allem die Streitigkeiten. Ja, man hat sich gegenseitig vorgeworfen, die Dinge völlig falsch zu verstehen, und hat sich über diese Corona-Frage gespalten. Bis heute kämpfen viele Gemeinden noch darüber. Mitglieder haben Gemeinden verlassen, Vertrauen ist verloren gegangen, Misstrauen ist entstanden. Ja, auch in christlichen Gemeinden, auch in christlicher Gemeinschaft gibt es immer wieder Streit. Es gibt Spaltungen, es gibt Parteiungen, und das, obwohl wir eigentlich wissen, dass das nicht gut ist. Und vielleicht ist dir diese Tatsache auch schon mal von einem Nichtchristen vorgeworfen worden, so nach dem Motto: Ja, ihr Christen, ihr heuchelt doch. Ihr erzählt uns was von Versöhnung, von Liebe, und selbst habt ihr noch in Gemeinden nur Spalt und Streit. Ja, ihr schafft es nicht mal, Einheit bei euch selbst herzustellen. Wie soll ich eure Botschaft, die ihr mir hier verkündet, überhaupt ernst nehmen? Bevor ihr mit dem moralischen Zeigefinger kommt, solltet ihr mal vor eurer eigenen Haustüre fegen. Ja, und in gewisser Weise haben sie auch recht. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, der zeigt uns, wie wichtig Einheit ist. Er zeigt uns auf, dass mangelnde Einheit ein echtes Problem ist. Und er fordert uns auf, diese Einheit in der Gemeinde zu suchen, sie anzustreben. Deswegen heißt das Predigtthema heute Morgen ein Aufruf zur Einheit. Und wir wollen uns drei Punkte anschauen. Zum einen wollen wir das Problem mangelnder Einheit sehen. Zum zweiten wollen wir uns die Basis echter Einheit anschauen, und zum dritten wollen wir uns das Ziel unserer Einheit anschauen. Paulus ruft uns hier in diesem Abschnitt zur Einheit auf. Das Problem damals bei den Korinthern, das er hier adressiert, ist, dass sie keine Einheit hatten, sondern dass Gruppierungen entstanden waren in der Gemeinde. Ja, die Mitglieder in der Gemeinde haben einen großen Wert darauf gelegt, ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Person zu betonen. Zu Petrus, zu Paulus, zu Apollos. Und man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie bei uns heute Fußball-Fanclubs. Nur eben nicht beim Fußball, sondern in der Gemeinde. Es gibt die Paulus-Fans, es gibt die Apollos-Fans, es gibt die Petrus-Fans, und sie hatten damals wahrscheinlich keine Trikots an, aber genauso real waren diese Gruppierungen. Man, stell dir das mal vor, es ist Gottesdienst in Korinth. Die eine Gruppe sitzt ganz links, die andere Gruppe sitzt in der Mitte, die andere rechts. Und nach dem Gottesdienst hat man noch Gemeinschaft, aber nur mit denen aus der eigenen Gruppe. Man lädt sich zum Mittagessen ein, aber natürlich nur die, die sich zur selben Person zugehörig fühlen. Das klingt völlig absurd, völlig bizarr, aber genau das ist das, was damals Realität war. Das ist das Problem, das hier angesprochen wird und das der Apostel hier benennt. Er zeigt uns, dass mangelnde Einheit ein Problem ist. Das ist der erste Punkt. Wahrscheinlich kennst du solche Streitigkeiten, solche Gruppierungen aus allen möglichen Bereichen deines Lebens. Ja, wir haben manchmal Streit in unserer Familie, wir haben manchmal Streit auf der Arbeit, wir haben Streit unter Freunden. Und egal wie dieser Streit aussehen mag, die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass dieser Streit nicht gut ist. Die Bibel sagt uns deutlich, dass es unser Auftrag ist, in Frieden miteinander zu leben und den Nächsten nicht zu hassen, sondern ihn zu lieben. Aber weil wir, wie der Heidelberger Katechismus es einmal formuliert, von Natur aus dazu geneigt sind, Gott und unseren Nächsten zu hassen, gehört Streit in unserer sündigen Welt leider dazu. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir Streit haben, dass wir Vergebung und Frieden anstreben sollen. Die Bibel sagt uns aber auch, und das haben wir gerade eben gelesen, dass Streit in der Gemeinde, dass Streit unter Geschwistern noch problematischer ist als andere Formen von Streit. Ja, wir sehen das hier anhand dieser drastischen Reaktion von Paulus. Das Problem hier in Korinth ist, dass der Streit in der Gemeinde die Grundlage des Evangeliums erschüttert. Die Grundlage der Gemeinde wird durch diesen Streit angegriffen. Ja, die Gemeinde steht und fällt mit dem Tod und der Auferstehung von unserem Herrn Jesus Christus. Ja, erinnern wir uns an die Verse 1 bis 9 vom 1. Korintherbrief. Uns wurde dort erklärt, dass wir Teilhaber der Gnade sind durch Jesus. Dass er es ist, der uns errettet hat. Dass er es ist, der uns heiligt. Dass er es ist, der uns bis zum Ende sicher tragen wird. Da haben wir gesehen, wie groß die Fülle des Segens ist, die uns durch Christus zuteil wurde. Diese Fülle, diesen Segen, diese Gnade, all das beschädigen wir durch mangelnde Einheit. Vers 13, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ja, die logische Antwort auf all diese Fragen muss Nein lauten. Das Problem ist, dass die Korinther sich so verhalten, als müsste man diese Fragen bejahen. Aber Christus ist eben nicht zerteilt, weil er die absolute Grundlage unseres Glaubens ist. Er ist für uns gestorben, nicht Paulus, nicht Apollos, nicht Petrus, niemand außer Christus. Die mangelnde Einheit, dieses Problem betrifft die Grundlage unseres Glaubens. Wenn wir glauben, dass wir uns als Gemeinde zu einer Person zugehörig fühlen können, wer auch immer das sei, Paulus, Petrus, wer auch immer, dann muss das schiefgehen. Hier steht das Evangelium, hier steht die Glaubwürdigkeit des Evangeliums auf dem Spiel. Ja, uns wird klar, dass es nicht stimmen kann, wenn gefragt wird, ob Paulus für uns gestorben ist oder ob wir auf den Namen von Paulus getauft sind. Weil Paulus eben nur ein Mensch ist und unsere Schuld nicht getragen haben kann. Weil er nicht Gott ist, können wir nicht auf ihn getauft werden. Ja, ein solches Evangelium, das so stark auf Menschen fixiert ist, auf sie baut, ja, das ist keine gute Nachricht mehr, sondern pure Hoffnungslosigkeit. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus und seinem Tod und seiner Auferstehung, das ist die Grundlage der Gemeinde, so wie ein festes Fundament, gegossen aus Beton, der Grund für ein Haus ist. Und wenn man dieses Fundament von dem Haus wegnimmt, dann ist das Haus nicht mehr stabil. Dann ist die Gefahr groß, dass das Haus einstürzt. Und genau deswegen ist mangelnde Einheit so eine große Gefahr für die Stabilität der Gemeinde. Ja, wir müssen nicht lang zurückdenken, bis uns Gemeinden einfallen, die das erlebt haben, die zerbrachen. In der Corona-Zeit, da wurde es erst so richtig deutlich, was es bedeutet, wenn man Frieden und Einheit hat und wie gesegnet das ist. Und gleichzeitig wird ein solches falsches Evangelium dem Anspruch von Jesus nicht gerecht. Ja, Jesus will nicht, dass die Zugehörigkeit zu einem Menschen den Platz einnimmt, der eigentlich ihm zusteht. Jesus steht zu, dass du mit Vers 12 bekennst, ich aber gehöre zu Christus. Ja, die Zugehörigkeit zu ihm, die enge Verbindung mit ihm, das ist das, was Jesus will. Das ist das, was Jesus zusteht. Und wenn wir unsere Zugehörigkeit zu einem Menschen höher stellen als die Zugehörigkeit zu Jesus, dann erniedrigen wir dadurch Jesus. Fehlende Einheit ist so oft ein Zeugnis von mangelnder Gottesfurcht. Fehlende Einheit weist uns darauf hin, dass sich unser Fokus verschoben hat. Fehlende Einheit sucht nicht nach dem himmlischen ewigen Ruhm, sondern nach dem irdischen, menschlichen Ruhm. Wir drehen uns um uns selbst, wir verlieren den Blick auf Gott. Wir müssen aber, wenn wir über mangelnde Einheit sprechen, verstehen, dass wir das nicht einseitig verstehen dürfen. Ja, Einheit verstehen wir heute so schnell im Sinne von allen Christen. Einheit von allen Christen auf der gesamten Welt. Beispielsweise Einheit auch mit den verfolgten Christen. Und versteht mich nicht falsch, das ist gut. Wir sind aufgerufen, an diese Geschwister zu denken, die verfolgt werden, an die Gemeinde weltweit. Aber wir dürfen eben die Gemeinde hier in Würgendorf nicht aus dem Blick verlieren. Es geht hier im 1. Korintherbrief nicht um die weltweite Einheit, sondern um die Gemeinde hier vor Ort. Einheit mit den Christen weltweit suchen wir so schnell, weil es so viel einfacher ist. Denn die Einheit in der Gemeinde hier vor Ort ist viel enger, viel persönlicher. Wir kennen die Menschen hier in der Gemeinde. Und Es ist schön, wenn wir die Gemeinde und die Menschen hier gut kennen, aber es ist auch herausfordernd. Wenn wir jemanden kennen, dann kennen wir nicht nur die guten Seiten, sondern auch die weniger guten. Und ich glaube, wir legen den Fokus in der Suche nach Einheit so oft auf die weltweite Gemeinde, weil wir die Christen dort nicht kennen. Oder um es vielleicht ein bisschen drastischer auszudrücken, die Christen am anderen Ende der Welt können dir nicht jeden Sonntag auf die Nerven gehen. Ich glaube, dass die Herausforderung, die wir heute in unseren Gemeinden haben, nicht das Bilden von Fanclubs wie bei den Korinthern ist. Ich glaube auch, dass theologische Unterschiede, wie wir sie vielleicht zur Reformationszeit finden, eher selten das Problem sind. Heute werden wir von der Einheit viel öfters durch banale Dinge abgehalten. Wir streiten uns vielleicht über den Stil der Einrichtung hier in den Gemeinderäumen. Wie viel Deko wir haben sollten, wo die Deko stehen soll. Wir streiten uns vielleicht auch über den Musikstil, mit welchen Instrumenten jetzt genau begleitet werden soll. Manchmal streiten wir aber auch über kleine Gewissensfragen, die in der Freiheit eines jeden Christen liegen. Und eines der gefährlichsten Dinge für die Einheit ist es, wenn wir diese unwichtigen Dinge zu essentiellen Dingen erheben. Wenn wir alles von Fragen abhängig machen, von denen nur wenig oder vielleicht sogar gar nichts abhängen sollte. Unsere Einheitskiller heute sind banale Entscheidungen, Fragen, die, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich unwichtig sind. Das sind die Herausforderungen, die uns von der Einheit in der Gemeinde abhalten. Aber genau diese Einheit sollte unser Ziel sein. Genau diese Einheit sollten wir anstreben und wir sollten lernen, über diese Einheitsverhinderer hinwegzusehen, gute Kompromisse zu finden. Die Einheit mit unseren nächsten Geschwistern hier vor Ort in der Gemeinde ist so viel wichtiger, weil der Kontakt so viel enger und so viel persönlicher ist. Deswegen ist die Einheit mit der Gemeinde vor Ort auch so viel schöner. Wir sollten also in erster Linie darauf bedacht sein, die Einheit mit den nächsten Geschwistern zu suchen. Denn wenn wir das nicht haben, dann ist das keine Kleinigkeit. Wir haben gesehen, wie groß das Problem ist. Den Korinthern ging es genau so. Ihr Problem war der Streit in den eigenen vier Wänden. Sie haben untereinander gestritten und Parteien gebildet. Und sie haben in diesen Parteien kein Problem gesehen. Und auch wir schauen über solche Problemchen viel zu oft hinweg, als ob es wirklich nur Kleinigkeiten wären. Aber die Größe des Problems wird nochmal deutlich, wenn wir Vers 14 lesen, wo steht: Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe. Ja, Paulus sagt das hier nicht, weil er der Taufe ganz allgemein kritisch gegenüber eingestellt ist. Ja, normalerweise freut man sich, wenn jemand getauft wird. Man freut sich, wenn man jemanden taufen darf. Was Paulus hier jedoch sagt, das zeigt ganz eindeutig, dass er sich von den Aufrührern, von den Spaltern distanziert. Er sagt ganz bewusst: Ich bin froh, dass ich nur wenige von euch getauft habe, weil ich nichts mit den Spaltern zu tun haben will. Mir geht es nicht darum, meinen Fanclub zu vergrößern. Ich will, dass es gar keine Fanclubs mehr bei euch in der Gemeinde gibt. Er unterstreicht hier nochmal, wie problematisch es ist, dass sich einige in der Gemeinde eher zu Menschen als zu Christus zugehörig fühlen. Das zeigt hier nochmal ganz deutlich, dass das Zentrum des Glaubens betroffen ist. Dass es eben Christus ist, um den sich alles dreht. Dass es nicht der Pastor ist, der dich getauft hat, dass es nicht irgendein Prediger ist, den du gut findest, dass es nicht der Musik- oder der Einrichtungsstil ist. Und es zeigt uns auch, dass Einheit wichtig ist und dass fehlende Einheit gefährlich ist. Die Frage, die aber noch bleibt, ist, wie wir dagegen vorgehen, wie wir verhindern, dass unsere Einheit verloren geht. Und dazu müssen wir zuallererst verstehen, auf was echte Einheit gründet. Das ist der zweite Punkt, die Basis echter Einheit. Ja, die Einheit in der Gemeinde ist nicht selbstverständlich. Das sehen wir gerade am Beispiel der Korinther. Und die Einheit in der Gemeinde ist auch nicht willkürlich. Sie entsteht nicht einfach so. Das sehen wir gerade, wenn wir in die Praxis schauen. Einheit, also sich gegenseitig zu kennen, Gemeinschaft miteinander zu haben, das ist nichts, was ohne Aufwand passieren kann. Es ist nichts, was ohne Voraussetzungen geschieht. Das ist nicht nur in der Gemeinde so, sondern das gilt eigentlich für alle unsere Lebensbereiche, in denen Einheit wichtig ist. Ja, bei Freundschaften baut die Einheit meist auf gegenseitige Sympathie, darauf, dass man sich mit dem anderen einfach gut versteht. In der Ehe baut die Einheit auch auf Sympathie, aber eben auch auf Liebe für den anderen, dass man sich zu ihm hingezogen fühlt. Und genauso wie Freundschaften und Ehen braucht auch die Gemeinde so eine Basis. Und wenn man versucht, die Basis für die Einheit in der Gemeinde in der Sympathie zu suchen, dann geht das so lang gut, bis jemand in die Gemeinde kommt, der einem weniger sympathisch ist als andere. Ja, das ist nicht ungewöhnlich, dass sowas passiert. Die Gemeinde ist ja keine Gruppe gleicher Menschen. Ja, schau dich mal um hier. Hier kommen Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammen, aus unterschiedlichen Hintergründen, zum Teil aus unterschiedlichen Ländern. Die meisten Menschen in der Gemeinde haben einen anderen Beruf als du, sie interessieren sich für andere Dinge und all diese Faktoren scheinen, als wäre die Einheit in der Gemeinde eigentlich ziemlich unmöglich. Und ja, die Einheit in der Gemeinde ist unmöglich, wenn du einen von diesen Faktoren als Basis für die Einheit festlegst. Und aus diesem Grund können wir die Einheit in der Gemeinde nicht auf diesen Grund stellen. Sympathie, gleiche Interessen, all das darf nicht das Fundament unserer Einheit sein. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen den Glauben an Christus als absolute Grundlage, obwohl das natürlich auch für Freundschaften und Ehen gelten sollte. Durch dieses Bild, das Paulus hier benutzt und dann für ein paar Verse ausführlich erklärt, zeigt sich genau diese Realität. Er sagt in Vers 14, ich habe niemanden getauft außer Crispus, Gaius und Stephanus. Und das sagt er nicht, weil er denkt, dass es jetzt wichtig ist, dass wir wissen, wen er getauft hat und wen nicht. Nein, er möchte uns zeigen, ihr seid alle auf Christus getauft und nicht auf irgendeinen Menschen. Eure Grundlage für die Einheit ist nicht die Zugehörigkeit zu einer Interessensgruppe, zu einer Meinung oder zu einer Person. Eure Einheit ist in Christus festgemacht. Die Taufe symbolisiert euer Leben und Sterben in ihm. Die Erneuerung, die in euren Herzen passiert ist. Dadurch, dass ihr zu ihm gehört. Dadurch, dass ihr Gläubige, alle Geschwister seid. In der Apostelgeschichte wird uns von der Einheit in der Gemeinde berichtet und dort heißt es dann, dass die Gemeinde ein Herz und eine Seele war. Und ich glaube, man könnte kaum eine bessere Bezeichnung für diese enge Gemeinschaft ausdrücken, die die Gemeinde leben sollte. Der Grund für diese enge Gemeinschaft ist der Geist Gottes, der die Gemeinde beherrscht, der in der Gemeinde gewirkt hat, in ihr immer noch wirkt, sie stärkt oder hält. Aber wie zeigt sich diese Einheit in der Praxis? Ich glaube, dass es ein paar Aspekte gibt, die die Einheit sichtbar machen. Zum einen drückt sich die Einheit dadurch aus, dass wir alle dasselbe bezeugen. Wir sind gemeinsame Zeugen des Kreuzes, indem wir nicht uns selbst in den Vordergrund stellen, sondern Jesus. Ja, dadurch drücken wir unser Zeugnis aus, dass wir eins sind. Zum anderen sollte sich die Einheit aber auch in unserem Denken und Wollen ausdrücken. Ja, immer wieder benutzt das Neue Testament eben die Formulierung "seid eines Geistes". Und das drückt ziemlich genau aus, was die Einheit meint. Einheit ist eben mehr als nur ähnlich zu denken und zu wollen. Einheit bedeutet gleich zu denken und zu wollen. Ja, wir sollten danach streben, auch in unserem Denken eins zu sein, dasselbe Ziel zu haben und gemeinsam auf dieses Ziel zuzuarbeiten. Genau das bedeutet aber nicht, dass wir völlig gleich sein sollten, sondern ganz im Gegenteil. Die Einheit der Gemeinde wird gerade dadurch schön, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit Einheit haben. Obwohl wir nicht gleich sind, sind wir trotzdem eins. Obwohl wir unterschiedliche Interessen, Berufe, Hintergründe haben, sind wir trotzdem eins. Diese Vielfalt zeigt die Schönheit der Gemeinde. Diese Einheit, die wir in unserer Unterschiedlichkeit haben, zeigt sich darin, dass wir unseren Willen hinten anstellen und danach streben, gleich zu denken. Und dieser Satz klingt für euch wahrscheinlich ziemlich fremd, wenn ich sage, dass du deinen eigenen Willen hinten anstellen sollst. Es klingt fremd, wenn wir hören, dass wir gleich denken sollen, dass wir uns in unserem Denken eins werden sollen. Denn unsere Gesellschaft sagt eigentlich genau das Gegenteil. Bei uns in unserer Gesellschaft, da geht es immer um unseren eigenen Willen. Wir sind individualistisch geprägt, auf uns selbst, auf unser Denken, auf unser Wollen fokussiert. Aber genau dieser Individualismus wird schnell zur Gefahr für unsere Einheit, weil er zur Gefahr für unsere Gemeinschaft wird. Ja, wenn jeder seinen eigenen Willen umsetzt, dann ist das ziemlich offensichtlich das Ende der Einheit. Ja, das bedeutet nicht, dass du deinen Kopf ausschalten sollst, dass du nicht mehr selbst denken darfst. Aber es bedeutet, dass wir in unserem Denken nach Einheit streben sollen, indem wir das Kreuz in das Zentrum unseres Denkens stellen. Natürlich werden wir auch dann noch unterschiedliche Meinungen haben. Wir kennen das alle gut. Auch in der Gemeinde stimmen wir nicht immer in allem hundertprozentig überein. Es gibt in jeder Gemeinde eine gewisse Meinungsvielfalt. Die Frage ist aber, wie wir damit umgehen. Sind wir hier in unserem Denken und Wollen getrennt? Grundsätzlich müssen wir wissen, dass Einheit nicht ohne Wahrheit funktionieren kann. Die grundsätzliche Frage muss geklärt sein. Wir brauchen Einheit in den Fragen, die das Evangelium betreffen. Ja, theologische Unterschiede, die den Kern unseres Glaubens betreffen, stehen nicht zur Diskussion. Nicht nur, weil sie unsere Gemeinde und unseren Glauben bedrohen, sondern auch, weil sie diesem Menschen, weil mit diesen Menschen keine Einheit möglich ist. Ja, die Basis der Einheit ist die Wahrheit der Bibel, die Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Und wer an diesen Grundfesten rüttelt, ja, der kann ja gar nicht zu dieser engen Gemeinschaft dazugehören. Selbst wenn wir versuchen würden, so einen Menschen in unsere Einheit, in unsere Mitte aufzunehmen, dann würde das nicht gelingen. Weil wir auf einem ganz anderen Fundament stehen, in eine ganz andere Richtung blicken und unser Denken und Wollen an ganz anderen Maßstäben ausrichten als jemand, der das Evangelium nicht glaubt. Bei weniger wichtigen Themen ist es aber in Ordnung, andere Meinungen zu haben. Da ist die Einheit nicht immer automatisch bedroht. In solchen Fällen kann es sicherlich weise sein, andere Gemeinden zu besuchen. Es kann hilfreich sein, dass Menschen mit gewissen theologischen Unterschieden nicht in dieselbe Gemeinde gehen. Nicht, weil wir dadurch die Spaltung fördern wollen, sondern damit wir den Streit innerhalb der Gemeinde verhindern können. Deswegen haben wir Bekenntnisse, in denen steht, was wir glauben. Und auch wenn diese Bekenntnisse immer wieder als Grund für mangelnde Einheit betrachtet werden, ist dieser Einwand nicht haltbar. Ja, wahrscheinlich hast du das schon mal gehört, so nach dem Motto, Bekenntnisse führen ja nur dazu, dass wir uns von anderen Christen abspalten, uns auf die Unterschiede und den Vergleich zu anderen fokussieren. Ich glaube aber, dass wenn wir mit unseren Bekenntnissen gut umgehen, dass das dann dazu führt, dass wir Streit und Spaltung in der Gemeinde verhindern. Bekenntnisse sind nämlich dazu da, uns in den essentiellen Dingen zu einen. Sie stellen uns auf den gemeinsamen Grund und sichern somit unsere Einheit. Sie legen die absolute Grundlage fest und sagen uns, was unbedingt bekannt werden muss. Ja, wir werden, auch wenn wir Bekenntnisse haben, in unserer Gemeinde noch unterschiedliche Meinungen haben, aber eben nicht mehr Meinungen von grundsätzlicher Natur. Die Einheit, die ich gerade geschrieben habe und die sich unbedingt auf dem Evangelium gründen muss, die besteht aber nicht für sich selbst, sondern für ein größeres Ziel. Das ist der dritte Punkt, das Ziel unserer Einheit. Gerade im letzten Vers unseres Abschnittes wird dieses Ziel deutlich, wenn Paulus sagt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Unser Ziel ist es, das Evangelium wiederzuspiegeln, das Kreuz Christi groß zu machen. Und mangelnde Einheit ist auch ein Problem für uns, weil wir von diesem Auftrag abgehalten werden. Ja, Gemeinde verlieren den Fokus, den sie haben sollten, und verbringen ihre Zeit lieber damit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, als Christus groß zu machen. Und aus diesem Grund kann man sagen, dass das Ziel der Einheit aus zwei Aspekten besteht. Ja, auf der einen Seite soll das Evangelium verkündigt werden. Die frohe Botschaft von Jesus soll all denen bekannt gemacht werden, die sie noch nie gehört haben. Und auf der anderen Seite hat die Einheit auch das Ziel, Christus groß zu machen. Den Blick weg von den Menschen hin zu ihm zu lenken. Einheit sollte also, das ist der erste Aspekt, dazu führen, dass wir das Evangelium verkündigen. Und wahrscheinlich denkst du dir jetzt, ja, das weiß ich, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Und ja, ich bin mir sicher, dass du diesen Auftrag schon 1000 Mal gehört hast. Die Frage ist, kommst du ihm auch nach? Und was bedeutet es eigentlich, als Gemeinde einheitlich das Evangelium zu verkündigen? Ja, die Verkündigung des Evangeliums, das ist niemals weniger als die Predigt der frohen Botschaft. Aus der Verkündigung des Wortes kommt der Glaube, durch die Verkündigung des Wortes wirkt der Geist. Die Verkündigung mit Worten, das ist der Weg, den Gott gewählt hat, um Menschen zu verändern. Das ist der Grund, warum wir jeden Sonntag hier predigen. Aber die Verkündigung des Wortes hört hier nach dem Sonntagsgottesdienst nicht auf. Na, zum einen ist es der Auftrag jedes Einzelnen, das Evangelium in persönlichen Gesprächen weiterzugeben. Und zum anderen ist es unser Auftrag als Gemeinde, das Evangelium auszuleben. Ja, damit meine ich, dass das Evangelium eben kein bloßes Lippenbekenntnis sein darf, dass das Evangelium mehr ist als Theorie. Unser Glaube sollte in der Praxis münden. Ja, wir sollten nicht nur bekennen, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Ja, bekennst du, dass er den Tod durch seine Auferstehung die Macht genommen hat? Bekennst du, dass wir durch die Erneuerung unseres Herzens neue Menschen geworden sind? Bekennst du nur, dass wir durch die Erneuerung Hoffnung haben auf Auferstehung? Oder lebst du auch gemäß dieser Realität? Ja, unser Leben soll ein sichtbares Zeugnis unserer inneren Realität sein. Du sollst dein Leben daran ausrichten, das Evangelium zu verkörpern. Ja, das gilt für dein eigenes Leben, das gilt aber auch für das Leben als ganze Gemeinde. Natürlich dürfen wir diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen, weil sie eng zusammengehören. Aber wir sollten immer wieder darüber nachdenken, wie wir uns in der Gemeinde verhalten, um die Einheit im Evangelium wiederzuspiegeln. Ja, je nachdem, in welchem Kontext unser alltägliches Leben stattfindet, ist die Gemeinde ein Riesenkontrast zu unserem Alltag. Unter euch sind wahrscheinlich einige, die tagtäglich mit Nichtchristen zu tun haben. Auf der Arbeit, in der Schule. Diese Menschen sind sehr weit weg von Jesus und bei einigen merkt man das deutlicher als bei anderen. Aber in unserer postmodernen Welt gilt ganz grundsätzlich, dass sich die Spielregeln im Alltag verändert haben. Ja, christliche Werte sind nicht mehr so präsent und die Gesellschaft besteht aus weniger Christen als noch vor 50 Jahren. Und gerade aus diesem Grund ist unser Verhalten in der Gemeinde so wichtig, weil das so einen großen Unterschied zum alltäglichen Umgang miteinander ausmacht. Ja, bei uns in Gießen kam vor einiger Zeit ein junger Mann zu uns in die Gemeinde und er hat davor noch nie wirklich was mit dem Glauben zu tun gehabt. Er hatte keine christlichen Freunde, ist nicht christlich aufgewachsen. Und dann kam er zu uns in die Gemeinde, kam immer wieder und ein Aspekt, den er immer wieder hervorgehoben hat, war, die Gemeinschaft bei euch in der Gemeinde ist anders als alle Gemeinschaft, die ich bisher so kennengelernt habe. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir sollten eine Gemeinschaft sein, die bewusst anders ist als andere Gemeinschaften. Eine Gemeinschaft, die anders ist, weil sie auf einem anderen Fundament steht und ein anderes Ziel hat. Am Anfang habe ich diesen häufigen Einwand genannt, der von Nichtchristen immer wieder kommt. Bevor ihr keine Einheit habt, kann ich euch nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen. Ich glaube, dass diese gelebte Einheit das beste Mittel ist, um dieses Argument zu entkräftigen. Ja, Einheit im Evangelium schafft eine Atmosphäre, die davon geprägt ist, den anderen zu sehen und nicht selbstsüchtig zu handeln. Es ist eine Strahlkraft, die gerade in unseren dunklen Zeiten so hell leuchtet. Diese Strahlkraft kommt aber nicht durch uns, nicht durch unser Leuchten, sondern durch das Kreuz. Ja, wenn wir als Gemeinde in Streit und Spaltung leben, dann stellen wir uns vor diese Strahlkraft des Kreuzes. Wir verdecken das Licht, das Jesus durch uns scheinen will. Wenn wir aber Einheit haben, dann stehen wir geschlossen neben dem Kreuz. Wir zeigen auf dieses Kreuz und zeigen allen diese Strahlkraft, die vom Kreuz ausgeht, sodass es jeder sehen kann. Weil wenn wir Einheit haben, dann geht es nicht in erster Linie um uns, sondern um Jesus. Das ist das, was gemeint ist, wenn wir Vers 17 lesen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftigt wird. Unsere Aufgabe ist es, alles hinten anzustellen, was uns Menschen in den Vordergrund stellen würde. Dein Stolz, der dich zum Streit treibt, deinen Fokus auf dich selbst, der dazu führt, dass du in der Gemeinde immer wieder die Gemeinschaft mit anderen vernachlässigst, dein Musikgeschmack, der die Diskussionen über die richtige Begleitung immer wieder aufleben lässt, deine Vorlieben für die Gestaltung der Gemeinderäume, die alle paar Wochen zu Streit führt. Das Evangelium sollte das Zentrum sein, um das sich die Einheit bildet. Und weil das Evangelium die gute Nachricht ist, die wir und auch unsere Welt so bitter nötig haben. Das Evangelium, das ist die Kraft hinter der Einheit der Gemeinde. Ja, wahre Einheit in der Gemeinde bekommen wir nicht, indem wir uns viel Mühe geben, indem wir eine neue Gemeindeveranstaltung verfinden, die das Ziel hat, die Einheit zu stärken oder zu schaffen. Nein, die Einheit kommt nicht aus uns, sondern aus dem Evangelium, weil nur das Evangelium Kraft hat, unsere toten Herzen lebendig zu machen, uns dahin zu bringen, uns den Nächsten mehr zu lieben als uns selbst. Nicht nach den eigenen Zielen zu streben, sondern nach Gottes Willen zu fragen und zu leben. Das Evangelium hat die Kraft, die Einheit in unserer Gemeinde zu stärken, enger zu machen und zu erhalten. Deswegen sollten wir Gott aus diesem Grund dankbar sein für das Evangelium, das er uns gegeben hat. Ja, wir wollen ihn bitten, dass er uns immer mehr dazu hin verändert, nach Einheit zu streben, weil das Evangelium die Kraft hat, uns zu verändern. Weil der Aufruf an uns so deutlich ist, dass wir in Einheit leben sollen. Es ist die Aufforderung an uns alle, ein Leben zu leben, das auf die Einheit ausgerichtet ist. Es ist eine Aufforderung an dich, deine persönlichen Vorlieben und Wünsche hinten anzustellen und in deinem Leben, in der Gemeinde, das Evangelium und die Einheit im Evangelium durch dein Sagen und durch dein Tun widerzuspiegeln. Amen.